Schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt gleich am Anfang eine schwierige Frage für euch und ihr müsst mal schauen, wie ihr die so für euch beantworten würdet. Könnt ihr euch das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen, dass auf deinem Leben eine Berufung liegt? Wenn dein Leben ein Thema hätte oder ein Motto hätte, was wäre das? Kannst du dir das so vorstellen, dass du nicht nur hier bist, um zu arbeiten, um Familie und Haus und Karriere zu bauen, sondern dass es da vielleicht einen tieferen Sinn gibt für deine Existenz? Wie fühlt sich dieser Gedanke an für dich? Was? Ich? Ja, vielleicht ist es so ein Gedanke, der dich zum Träumen bringt. Was mag da vielleicht alles noch sein? Vielleicht bedrückt dich dieser Gedanke aber auch. Da müsste man ja vielleicht irgendwas so tun, was so unbequem ist. Und vielleicht geht es dir auch wie mir, dass dir dieser Gedanke auch so ein bisschen Angst macht. Und dass du eigentlich diese Idee mit der Berufung so in so eine schöne Kiste packen würdest und die dann vielleicht so auf den Dachboden irgendwie so erstmal packen würdest, so für den Fall der Fälle, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt so zum jeden Tag reingucken. Gut, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern können und dass wir uns so ein bisschen innerlich auf eine Reise begeben können und uns vielleicht auch diesem Gedanken mal stellen können. Und gut, dass uns die Bibel dazu eine Geschichte schenkt, wie sie reicher absolut nicht sein könnte. Die Geschichte handelt von der Berufung von Mose und sie steht im zweiten Buch Mose im dritten Kapitel. Und in der Vorbereitung zur Predigt, da habe ich so immer wieder diesen Text gelesen und mir fiel so ein Vergleich ein. Mir ging das so ein bisschen, wie meine Mutter das beschreibt. Wie das so war nach der Wende, als die DDR-Bürger in so einen, Westladen, ne, in so einen Einkaufstempel gingen mit ihren 50 oder 100 Euro. Und zumindest beschreibt sie das so. D-Mark, Westmark. Und zumindest beschreibt sie das so irgendwie wie versteinert vor diesen 1000 Sachen standen und sich irgendwie nicht so richtig entscheiden konnten und am Ende vielleicht ja gar nicht so viel mitgenommen haben, weil meine Mutter dachte, vielleicht spare ich mir das Geld nochmal irgendwie auf. Genauso ist diese Geschichte so reich und so hat so eine große Fülle, dass sie niemals in einen Gottesdienst passen könnte. Also mein Vorschlag wäre, dass wir dazu mal so eine Rüstzeit machen oder mal irgendwie ein ganzes Jahr könnte man mit dieser Geschichte wahrscheinlich füllen. Und trotzdem hoffe ich, dass so für jeden von uns auch was dabei ist. Ich werde diese Geschichte deshalb auch ein bisschen raffen. Und ich möchte euch wirklich ganz, ganz sehr ermutigen, dass ihr nach Hause geht, dass ihr euch die Bibel schnappt, wo irgendwo eine liegt, bestimmt eine, dass ihr die so ein bisschen abstaubt und die einfach nochmal selber lest. Exodus 3, genau. Also steigen wir mal ein in die Geschichte. Im Prinzip geht die so ganz idyllisch los. Es war einmal vor langer, langer Zeit im Lande Midian. Da hütete Mose die Schafe seines Schwiegervaters Jitro. Also man könnte sagen, Mose geht irgendwie so seinem Alltagsgeschäft nach. Ne? Das war so ein Job, wovon wir ausgehen können, dass er den schon seit einigen Jahren auch so gemacht hat. Und wenn wir ein bisschen genauer hingucken, merken wir, dass dieser friedliche Schein ein bisschen trügt. Denn wenn wir in das Leben von Mose reinzoomen würden, da würden wir ja noch mehr sehen. Da würden wir sehen, dass er eigentlich ein Findelkind war, später ein Mörder, der einen gewalttätigen Ägypter einfach mal so erschlagen und verscharrt hatte. Er war ein Flüchtling in diesem kargen Landstrich. Man könnte sagen, dass eigentlich in Midian sein Leben mal wieder so richtig auf die Reihe gekommen ist. In geordnete Bahn, er ist Ehemann geworden, er ist Vater geworden und irgendwie hätte sein Leben so ganz ruhig mal weiter verlaufen können. Aber dann passiert was seine Neugier entfacht. Ein Busch brennt und verbrennt nicht. In meiner Vorstellung ist es so, dass das in so einer Steppe vielleicht gar nicht so was ganz Ungewöhnliches ist, dass es mal ein kleines Buschfeuer gibt. Eigentlich ja nichts weiter, wo man jetzt vielleicht seine Aufmerksamkeit hinlenken müsste. Mose, der hätte weiterziehen können. Aber er ist aufmerksam geworden. Irgendetwas scheint seltsam gewesen zu sein. Mose, der ist scheinbar auch mit einem wachen Blick durch diesen Landestrich gegangen. Und er denkt sich, das gucke ich mir jetzt mal an. Und da lesen wir: Und als der Herr sah, dass Mose hinging, um zu sehen, rief er ihn aus dem Busch zu. Als der Herr sah, dass Mose hinging. Könnte das vielleicht sein, dass Gott Menschen sucht, die bereit sind, von ihrem Alltagsgeschehen Abstand zu nehmen, die noch neugierig sind, die hingehen würden, wenn es sprichwörtlich gesagt irgendwo brennt? Und wie ist das mit uns? Würden wir uns stören lassen in unserem Alltag von etwas Ungewöhnlichem? Und was hört Mose in dieser Gottesbegegnung jetzt? Er hört: Mose, Mose. Da ist ein Gott, der ruft ihn bei seinem Namen. Gottes Rufen ist unmissverständlich individuell. Und ich denke, da liegt ein ganz, ganz tiefes Geheimnis verborgen, dass Gott Menschen bei ihrem Namen ruft. Der Name steht für Identität. Und bei Mose bedeutet das der aus dem Wasser gezogene. Ihr erinnert euch an die Vorgeschichte. Mose war als Baby, als Findelkind auf den Nil ausgesetzt worden. Und seine Adoptivmutter hat ihn der aus dem Wasser gezogene genannt. Gott weiß ganz genau, wen er da ruft. Er ruft genau dieses Findelkind. Mit der besten Erziehung, am größten Hof, der bei dem mächtigsten Mann der Welt aufgewachsen ist. In Midian ist er ein Fremder. Gott ruft ihn bei seinem ägyptischen Namen, Mose. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen, dass dir das passieren könnte? Dass Gott ruft: Jens, hey, Jens, ich weiß ganz genau, wo du herkommst. Ich weiß, was du kannst. Oder Chrissy, hey, Chrissy, ich kenne dich. Ich habe da was für dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Irgendwie so ein ganz besonderer Moment. Und man könnte jetzt vielleicht denken und erwarten, dass sich zwischen Mose und Gott so eine schöne und emotional freundschaftliche Ebene auftut. Ne? Also Gott, der kennt Mose ganz genau und Mose kennt ja auch Gott und ehrt ihn. Also irgendwie voll toll. Man könnte denken, die setzen sich jetzt zusammen und die spinnen jetzt mal den Plan, wie sie das Volk aus Ägypten rauskriegen. Voll der Masterplan. Und dann lesen wir: Mose, Mose, tritt nicht hinzu. Was ist denn das für eine Berufungsgeschichte? Also erst lockt er den und sagt: Hey, du, Mose, komm mal her. Und dann sagt er: Stopp. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Weil nämlich Gott genau nicht unser Homie ist und unser Buddy, der sich mit uns an den Kaffeetisch setzt vielleicht. Mose, Mose, tritt nicht hinzu. Zieh die Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Was muss das für einen Schock in Mose ausgelöst haben? Wie oft ist er da lang marschiert? Wie oft hat er dort seine Schafe geweidet? Wie oft hat er sich abends den staubigen Dreck aus dieser Einöde aus den Schuhen geschüttelt? Wie oft hat er dort gesessen, Tag für Tag, Stunde für Stunde? Und plötzlich zieht er seine Schuhe aus. Dieser Ort ist heilig. Denn Gott hatte einen ganz, ganz großen Plan. Gott will sein Volk befreien aus der ägyptischen Knechtschaft. Aus Gewalt und aus Ausbeutung sollen sie frei sein. Gottes Plan ist immer Freiheit. Und in dieser Freiheit sollen sie genau an diesen Ort kommen, an dieses Hier. Da sollen sie sich versammeln und feiern und anbeten. Wow. Wie oft warst du schon hier? Wie mondän und alltäglich sind unsere Wege, vielleicht auch unser Weg in die Kirche. Und was wäre, wenn Gott vielleicht mit genau diesen Orten, vielleicht mit genau diesem Ort hier und mit den Menschen hier einen Plan hat, der vielleicht auch unsere Vorstellung übersteigt? Moses Reaktion ist jetzt die einzig richtige. Da lesen wir: Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und hier ist sie, die Angst. Oder besser gesagt, Furcht. Im Psalm 111 steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn wir wüssten, was das bedeutet, dass Gott uns ruft und welchen Plan er für uns hat, für unsere Gemeinde, für unser Leben, ich glaube, uns würde das auch durch Mark und Bein fahren. Diese Vorstellung, dass da ein Ruf sein könnte, der unseren Horizont übersteigt. Ich glaube, der könnte uns das Fürchten lernen. Aber Gott sei Dank, bald ist wieder Weihnachten. Und zu Weihnachten begegnet uns Gott ja in seiner wichtigsten Form, in Jesus. Und der wird angekündigt mit den Worten, die ihr alle kennt: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bringe euch große Freude. Furcht und Freude, oder besser Ehrfurcht und Freude, das sind die zwei großen Grundemotionen in Gottes Gegenwart. Unsere große Freude, das ist die große Freudenbotschaft. Gott vergibt dir deine Sünden. Du hast die Chance, umzukehren. Sein Reich ist da. Diese Botschaft kann jeden Boden heilig machen, an dem sie verbreitet wird. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu Mose. Also Mose geschieht diese Gottesoffenbarung, und wenn man sie so liest, besteht eigentlich der Hauptteil daraus, dass Gott sich betroffen zeigt. Gott beschreibt Mose die Zustände seines Volkes in Ägypten, dass er das nicht länger dulden wird und dass er sie befreien wird. Und wieder wird klar, warum Gott sich an Mose wendet. Auch er hat einschlägige Erfahrungen mit der Gewalt der Ägypter. Er ist geboren in der Zeit von dem Jungenmord, wo der Pharao hat alle Kinder, alle männlichen Hebräer umbringen lassen, aus Angst vor Überfremdung übrigens. Und auch sein Zorn war entbrannt über diese Ungerechtigkeit. Das ist kein Zufall, dass Gott sich den Mose auswählt. Er kennt wie kein Zweiter die Ägypter. Er selbst ist als einer von ihnen aufgewachsen. Wer, wenn nicht er, hätte die Sprache und die Kenntnisse und überhaupt den Mut, sich an diesen Königshof zu wagen vom Pharao? Und wer, wenn nicht er, der so tief mit seinem Volk verbunden ist und der bis ans Äußerste gehen würde, um Gerechtigkeit herzustellen? Und ich denke, genau da wurde ganz tief in Mose etwas angetriggert. Ein Feuer über diese Ungerechtigkeit. Und ich meine, so ähnlich läuft Berufung auch heute. Was sind denn vielleicht die Sachen, die dich brennen lassen, die uns brennen lassen, die Ungerechtigkeiten, die wir uns nicht gern mit anschauen? Das war total schön. Am Freitag habe ich Kaffee getrunken mit der Maria Unger, die, glaube ich, heute nicht hier ist. Und die macht ja gerade einen Kurs, und der heißt Berufung konkret. Kann man teilnehmen, findet in Dresden statt. Und sie hat also gesagt, also sie beschäftigt sich viel mit diesem Thema Berufung und wenn wir mal so ganz ehrlich sind, haben wir ja vielleicht alle irgendwie Angst davor, dass Gott uns vielleicht als Missionar nach Afrika schicken würde. Und ich fand das gut auf den Punkt gebracht. Und sie sagte dann so, aber weißt du, vielleicht funktioniert Berufung so ja gar nicht. Vielleicht sind das ja eher genau die Erlebnisse in unserem Leben, die kein Zufall sind. Und vielleicht will ja genau Gott die benutzen und uns formen, damit wir wirksam sein können. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich nach dem Abi an die Bibelschule gegangen bin. Und da hieß es in so einem Vortrag, Ostdeutschland ist eines der säkulärsten Gebiete der Welt. Und es hat mich irgendwie geschockt, aber irgendwie dachte ich, ja, kann ich mir vielleicht auch vorstellen. Und so mit 18, 19, da wollte ich ja irgendwie in die Welt raus. Ne? Also da wollte ich so international irgendwo hinreisen und so. Aber als ich das gehört habe, das ging mir durch und durch, dass es in Ostdeutschland die wenigsten Gläubigen geben soll. Und ich dachte, vielleicht ist das ja doch kein Zufall, dass ich als Ossi Gott kennenlernen durfte. Völlig, obwohl ich damit keine große Berührung hatte in meinem Leben. Und vielleicht ist das ja auch kein Zufall für dich, dass du genau hier lebst, in Bernsdorf oder in Osslingen oder wo auch immer, dass du genau in dieser Firma arbeitest und dass du genau dieses Leben lebst. Was wäre, wenn Gott dich genau dort berufen würde? Da, wo dein Herz schlägt. Würdest du das für möglich halten? Ich würde jetzt gern so langsam zum Ende kommen, obwohl der Text eben längst noch nicht zu Ende ist. Aber wir haben gehört, Gott ruft Menschen, die hingehen und nachsehen. Wir haben gehört, er ruft sie sehr individuell bei ihrem Namen, weil er sie kennt. Wir haben gehört, sein Rufen löst eine tiefe Ehrfurcht aus. In Klammern und Freude. Und Gottes Ruf knüpft an die Biografie von Menschen an. Zumindest hier. Ein letztes möchte ich noch ansprechen, weil mich das wirklich zutiefst berührt hat. Viele von euch kennen ja diese Geschichte mit Mose und seiner Berufung. Und ihr wisst auch, dass Mose sich in dieser Begegnung mit Gott, also meine Oma hätte gesagt, auf Oberlausitzerisch ein bisschen bockbähnisch anstellt. Also das scheint so, als ob Mose auf diesen Ruf hin so eine Ausrede nach der anderen hat. Als erstes sagt er, wer bin ich denn, dass ich hingehen soll? Tiefe, tiefe Selbstzweifel. Wer bin ich? Kennt bestimmt niemand von uns, oder? Also, ich kenne das überhaupt nicht. Nee, also. Als nächstes sagt er, was soll ich denen denn sagen? Punkt, Punkt, Punkt. Tiefe Versagensängste. Dass er losspricht und nicht weiß, was er sagen soll. Kennt ja bestimmt auch niemand von uns so Versagensängste, ne? Und als drittes sagt er, also immer wenn er antwortet, sagt er eigentlich aber. und wenn sie mir nicht glauben, tiefe Glaubenszweifel, dass Gott keinen Glauben schenken könnte. Wir nicht, ne? Kennen wir gar nicht. Eine Berufung kann begleitet sein von tiefen Zweifeln. Und die können so groß sein, dass sie diesen Blick auf die Berufung möglicherweise ganz versperren. Das können solche Hemmnisse sein, dass wir uns möglicherweise gar nicht erst auf den Weg machen. Und wie reagiert Gott darauf? Zunächst, übernatürlich. Also wenn zu mir einer kommt in Bezug auf Selbstzweifel, ja, dann packe ich meine kleine Dana-Wünsche aus und dann würde ich sowas sagen wie, du hast Selbstzweifel? Also hallo? Weißt du überhaupt, wie großartig du bist? Warum hast du Selbstzweifel? Erzähl mir darüber und wir schauen, wie du den Ort finden kannst, wo du wirksam bist. Und das ist auch gut so, will ich bloß mal sagen. Also ich denke, wir müssen uns viel mehr anspornen, unsere Gaben einzubringen, wenn wir wirklich Gottes Reich bauen wollen. Aber Gott reagiert übernatürlich. Mose sagt, wer bin ich, dass ich gehen soll und diese Menschen befreien soll? Und Gott macht mit ihm keinen Grundkurs in Selbstvertrauen und Selbstwert. Er sagt schlicht und ergreifend, ich will mit dir sein. Vielleicht machen wir uns manchmal nicht auf den Weg, weil wir denken, es ginge um unsere Performance. Geht's aber nicht. Vielleicht, wenn du Tupperware oder Make-up oder sonst irgendwas an Mann bringst, aber wenn du dich auf den Weg machst, um das Evangelium weiterzutragen, um Jüngerschaft zu leben, um den Sinn für dich zu finden, warum du auf dieser Welt bist, dann geht es nur in zweiter Linie um dich. Es geht um ihn. Gott wird das vollbringen. Gott hat das Volk befreit. Gott ist der, der ewig ist und lebendig. Er wird die Sache zum Ziel bringen und er wird mit dir sein. Unsere Zweifel und Selbstzweifel, die dürfen uns nicht aufhalten. Paulus hat das ganz wunderbar ausgedrückt. Er hat gesagt, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Und wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Egal, ob du im Lobpreisteam bist oder gern wärst, ob du schauspielerisch begabt bist, ob du auch mal gern predigen würdest, ob du so gern anderen helfen und für sie da sein würdest, ob du Lust hättest, mal was mit zu organisieren oder sogar Leitung zu übernehmen, oder ob du noch gar nicht weißt, wozu du begabt bist und wozu du überhaupt in dieser Welt bist und auf dieser Welt und in dieser Gemeinde. Es geht in erster Linie um den Schatz, den Gott dir anvertraut. Und dieser Schatz ist das Evangelium und das Reich Gottes. Und so hart das klingt, Gott kann das auch ohne uns bauen. Er kann andere berufen, aber dann verpassen wir womöglich das, was uns am lebendigsten macht. Gott hat Mose nicht gebraucht, aber er hat es ihm zugetraut und er hat ihn berufen und vor allem, er hatte den Plan und er war mit ihm. Ja, also ihr seht, dieser Text, der hat mich sehr bewegt, der hat irgendwie auch mich nochmal so ganz schön durchgerüttelt und ich habe mich so gefragt, was bedeutet das eigentlich für uns? So, ne? Man kann ja immer so einen auch alttestamentlichen Text lesen und sagen, Mensch, klasse, wie Gott das damals gemacht hat und ja, unser Leben ist halt heute anders. So. Aber Gott ist ja derselbe und ich glaube zutiefst daran, dass jedes Leben von Gott her ein Thema hat und irgendwas, was besonders ist, was jeder von uns beiträgt dazu, dass diese Welt ihn widerspiegelt und seine Herrlichkeit. Deshalb meine Frage jetzt auch an dich. Wo stehst du? Vielleicht ist es ja bei dir so, dass du dir gar nicht so richtig sicher bist, ob es da irgendwas gibt, was deine Neugier vielleicht wecken könnte. Vielleicht weißt du noch gar nicht, was dieses Feuer in dir sein könnte oder so eine Leidenschaft. Dann möchte ich dich einladen, wenn du dich traust, dass du deine Schuhe ausziehst. Als Zeichen, dass du bereit wärst. Dass Gott dir was Heiliges zeigen kann. Einen heiligen Ort. Dann kannst du hier vorkommen und hier ein Licht anzünden am Altar, an der Altarkerze und ein kleines Gebet sprechen, ganz für dich allein. Zeig mir, wohin du mich berufen möchtest, Gott. Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Zeig mir deinen Plan. Vielleicht gibt's oder gab's auch was, wofür du brennst oder mal gebrannt hast und Selbstzweifel, Glaubenszweifel stellen sich dir in deinen Weg. Wenn du entmutigt bist, will ich dich einladen. Komm, entzünde eine Kerze und bitte Gott, dass er sich dir neu zeigt. Dass er deinen Weg ebnet und dass sich das wieder gerade rückt, dass es um ihn geht und nicht in erster Linie um dich. Und vielleicht hast du auch eine Idee, worin du begabt bist, aber du hast dich dieser Frage nach Berufung noch nie gestellt. Dann entzünde doch eine Kerze, dass Gott dir Mut schenke, weitere Schritte zu gehen, ins Gespräch zu kommen, vielleicht Menschen zu finden, die dich darin begleiten. Vielleicht kennst du auch jemanden, den du für unglaublich begabt hältst und der gerade ganz schön entmutigt ist. Dann kannst du auch für jemand anderen eine Kerze anzünden und für sie beten. Ich lade euch ein, nach vorn zu kommen. Du kennst unsere Angst und unsere Zweifel. Und ich danke dir, dass du uns trotzdem immer wieder rufst. Bitte vergib uns, Gott, wie wir das ganz am Anfang gesungen haben, dass wir uns so oft in uns selbst verlieren. Hilf uns, das zu verstehen, wozu du uns berufen hast. Zum Evangelium deiner Gnade, das in die Welt zu bringen, unsere Gaben einzusetzen. Hilf uns dabei, dass wir uns immer wieder auf dich ausrichten können und erkennen können, dass du das bist, der seinen Plan vollendet für diese Welt. Danke, dass du uns dazu gebrauchst und gebrauchen möchtest. Zeige uns deinen Weg. Amen.